So, ihr Lieben, mein Name ist Michael Mierich. Ich bin 40 Jahre alt, Mann einer Frau, die heißt Jasmina, und wir haben 3 Kinder. Der Raphael ist 15, die Madeleine ist 13 und die Anjulie ist 6 Jahre alt. Und so, wenn wir uns jetzt schon etwas näher kennen, können wir ja auch ehrlich miteinander reden, oder? So, wer liebt Jesus? So, dann sind wir ja unter uns, nicht? Wisst ihr, wenn wir Jesus lieben, dann werden wir auch immer sein Wort lieben. Die Bibel sagt, wer mich liebt, sagt Jesus, der hält mein Wort. Und Jesus ist das lebendige Wort. So möchte ich uns einladen, wenn ich jetzt anfange, auch zu predigen, dass wir nicht nur sagen, ach, na gut, der predigt, hoffentlich ist er bald fertig, dass er auch prophetisch redet, sondern dass wir ab sofort, in jeder Predigt, in der du hineingehst, die Erwartung hast, dass Gott zu dir redet. Weil eigentlich, denke ich, jede Predigt sollte prophetisch sein. Es ist ein Reden Gottes. Ein Prophet ist eigentlich übersetzt ein Bote Gottes. Und das bedeutet, jeder Pastor, jeder, der predigt, jeder, der das Wort verkündigt, sollte ja hoffentlich etwas vom Herrn empfangen haben und weitergeben, oder? Und das Wort Gottes an sich spricht ja schon. So möchte ich uns da einladen, dass wir heute Abend, wenn wir hier sind, schon jetzt in der Predigt die Erwartung haben, Gott, hast du mir was zu sagen? Und wir werden feststellen, er wird auch reden. Okay? Und wisst ihr, wenn wir Jesus lieben und sein Wort, dann werden wir auch immer seine Gemeinde lieben. Es geht gar nicht anders. Weil Gott sagt, wenn du sagst, ich liebe Gott, aber ich mag meinen Bruder nicht, dann bist du ein Lügner. So, und wer will schon Lügner sein, oder? Nein, wir müssen Gemeinde lieben, weil wir Gott lieben. Wir lieben Gemeinde nicht, weil Gemeinde so toll ist. Und Gemeinde ist vielleicht auch manchmal toll, oder? War ein bisschen schwach jetzt gerade. Okay, das ist eine Truppe nur. Nein, ist nur Spaß. Also, wir lieben Gemeinde, weil wir Jesus lieben. Gemeinde wird nie perfekt sein. Gemeinde wird immer auch Kummer machen. Gemeinde wird auch immer verletzen. Gemeinde wird immer enttäuschen. Wenn wir das suchen, dann werden wir ein Leben lang suchen und es nie finden. Weil das Perfekte kommt erst in der Ewigkeit. Hier auf Erden sind wir Menschen schwach und wir machen Fehler. Wer von euch hat schon mal was gesagt, wo du sagst, das hätte ich mal lieber nicht gesagt? Oder? Wir alle, oder? So lasst uns doch miteinander barmherzig sein. Wisst ihr, die Bibel sagt, wir müssen in Liebe einander ertragen, heißt es da. Das ist krass, oder? Ich meine, jetzt brauchst du keine Hand heben, ne? Aber so innerlich mal. Wer muss manchmal den anderen ertragen in der Gemeinde? Eine Schwester meldet sich tatsächlich. Okay. Ich möchte mit uns ins Wort Gottes einschauen, Apostelgeschichte 12, Vers 1, da lesen wir Folgendes. Er hat mich gebeten, heute Abend zu predigen und zu lehren über Prophetie, aber es darf kein Seminar sein, es sollte auch kein Workshop sein, sondern es soll eine Predigt sein, aber es soll trotzdem über Prophetie lehren. Nun gut. Sagt, ist nichts einfacher als das, oder? Nein, also Apostelgeschichte 12, ab Vers 1, da heißt es wie folgt. Um jener Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm nun auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote, und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, also 16 Soldaten, in der Absicht, ihm nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Die Bibel nimmt uns mit hinein hier in die Zeit, da die Gemeinde gewaltig gewachsen ist. Wir müssen Folgendes sehen. Es haben sich viele bekehrt, nicht nur Hunderte, sondern es waren Tausende. Die gute Botschaft breitete sich aus, Priester bekehrten sich, Wunder und Zeichen geschahen. Das Volk war völlig begeistert, täglich wurde hinzugefügt, lesen wir Apostelgeschichte. Aus allen Städten brachte man die Kranken nach Jerusalem zur Gemeinde, gewaltige Zeichen und Wunder geschahen. Das ist doch schön, oder? Wer wünscht sich das für Lilienthal? So, Amen. Also der Heilige Geist wirkte stark. Und wisst ihr, was wir aber hier sehen? Und jetzt haben wir schön fleißig unsere Hände gehoben. Jetzt kommt die Kehrseite der Medaille. Wirkt der Herr stark, wirkt auch der Widerstand stark. Die Bibel sagt, wenn der Seemann ausgeht und den Samen auswirft und es aufgeht, dann kommt in der Nacht der Feind und er wirft auch Samen aus, das Unkraut ist, und sie gehen auch auf. Wir stellen fest, wann immer der Dienst und die Salbung und das Wirken des Heiligen Geistes zunimmt, kommt der Feind sofort und will rauben. Schon während der Verkündigung sagt Jesus, wenn also der gute Samen geworfen wird, und der Same auf den Boden fällt und er kann nicht eindringen, weil er ein bisschen platt getreten ist, dann kommt der Satan sofort wie die Raben und will es wegnehmen. Er ist ein Räuber und Dieb, sagt die Schrift. Bedeutet, wenn wir also heute Abend das Wort Gottes hören, müssen wir unsere Herzen vorbereiten, dass du nicht schon direkt bestohlen wirst, weil er ist so. Er will nicht, dass das Wort und das Wirken Gottes in dein Herz hervorgeht, weil wenn es dort einmal ist, wenn es Wurzeln treibt und wenn kein Unkraut da ist und wenn es in die Tiefe wirken kann, da ist eine Verheißung drauf, dass es wächst und es wird hundertfach Frucht haben. Und das muss doch zu verhindern sein, meint der Feind, oder? Aber wir wollen das ja nicht. Jetzt sehen wir aber, während die Gemeinde also wächst und Gott wunderbare Zeichen und Wunder tut, Tausende sich bekehren, die Gemeinde an Einfluss gewinnt, plötzlich dreht sich die Stimmung. Plötzlich kommt etwas, nämlich Widerstand und Verfolgung, und die wird massiv. Ihr Lieben, eines müssen wir wirklich uns vor Augen halten. Jesus, wenn wir ihn lieben und ihm nachfolgen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Menschen anfangen, uns nicht zu mögen. Es ist ein Trugschluss, wenn wir meinen, wir müssen Gemeinde so sehr bauen, dass die Welt Gemeinde liebt. Das ist nicht ganz korrekt. Wir sollten Gemeinde so bauen, dass die Welt Jesus begegnet und Jesus liebt. Weil sonst machen wir nichts anderes als einen Verein bauen, oder? Weil wenn du einen guten Angelverein hast, wo alles schön ist, dann finden die Leute das vielleicht auch ganz nett da. So, es geht darum, dass Jesus Christus im Zentrum der Gemeinde steht und dass die Menschen, wenn sie kommen, Jesus Christus begegnen. Okay? Jetzt sehen wir, dass hier geschieht das. Und Jesus gibt ja eine fast schreckliche Verheißung, weil er sagt, jetzt lernen wir über Prophetie, ne? Es gibt ja so Prophetien, die wollen wir gerne hören, oder? Na, wenn ich dir jetzt sage, Schwester, der Herr hat dich gesegnet und du bist eine Kämpferin für den Herrn und der Herr hat dich beschenkt und jetzt will der Herr dir einen Lohn schenken und du sollst mal doll in den Urlaub fahren und guck nicht aufs Geld, der Herr wird dich beschenken und das wird so eine richtig schöne Reise sein, die du dir noch nie geleistet hast, aber der Herr sagt, jetzt ist die Zeit. Das ist doch ein schönes Wort, oder? Ach so. Das ist schon mal gut, ne? Kann man prüfen, ne? Aber es gibt so Dinge, die gefallen ein, oder? Aber dann gibt es Dinge, die sind eine Verheißung und dann könnte man sagen, ja, der Herr hat dich gesegnet und dir geht's gut und der Herr sagt dir, du sollst ein Opfer geben, wie du noch nie ein Opfer gegeben hast und der Herr fragt dich und bittet dich, ihn zu fragen, das wird eine Summe sein und er bittet dich, es einfach aus Großzügigkeit zu geben. Da würden wir doch sagen, das wollen wir doch nochmal prüfen, oder? Da brauche ich wenigstens eine Bestätigung. Ihr Lieben, Jesus hat einmal gesagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Wenn sie mich ein Lügner genannt haben, werden sie euch Lügner nennen. Das bedeutet, wir folgen Jesus nach. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir wollen Gemeinde Jesu bauen. Und natürlich wollen wir Menschen lieben, weil wir Jesus lieben. Natürlich wollen wir das Beste für die Stadt suchen. Natürlich wollen wir Menschen dienen. Aber schau mal, Jesus hat doch nie was Schlechtes gemacht, oder? Er hat geheilt, er hat die Wahrheit verkündigt, er hat die frohe Botschaft gebracht und so weiter. Alles wunderbar. Und trotzdem haben sie gesagt, du bist ein Lügner und das, was du tust, tust du nur, weil der Teufel mit dir im Bund ist und so weiter. Zeigt mir, wir müssen richtig positioniert sein, uns ausrichten und sagen, Herr, wir wollen vor allem eins, dass du groß gemacht wirst. Und das wird uns auch einen Preis kosten. Glauben wir das? Wenn die Gemeinde wächst, wird es euch einen Preis kosten. Wenn du dein Leben Jesus gibst und ihm nachfolgst, wird es dich einen Preis kosten. Es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. Das ist, was Jesus selber sagt. Er sagt sogar, überschlag die Kosten. Ich kenne Leute, habe gerade jemanden vor Augen bei mir aus der Gemeinde, die hat Jesus angenommen und das war das Ende ihrer Familienbeziehung. Weil sie haben gesagt, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Einen Preis zu bezahlen, das ist nicht die attraktivste Botschaft heute Abend, wie ihr vielleicht gerade feststellt, aber wir kommen ja noch dazu. Soll ja ermutigend sein, hast du gesagt, nicht? Jetzt ist also folgende Situation. Also, es kommt Widerstand und der Widerstand ist heftig. König Herodes auf einmal, der eigentlich mit den Christen und mit dem Judentum gar nicht so viel am Hut hatte, außer eins, er hatte seinen politischen Fortbestand auf dem Schirm und hat jetzt festgestellt, okay, wenn ich also endlich in der Gemeinde misshandle, folter, und jetzt hat er Jakobus, den Bruder des Johannes, getötet, töten lassen mit dem Schwert. Und er sah, ach Mensch, das bringt mir Vorteile politischer Art, den Juden gefällt das, dann mache ich einfach weiter. Und wie fängt man an, wenn man was zerstören will? Man fängt von oben an, oder? Man sagt, ich schlag der Schlange den Kopf ab. Also sucht er sich den nächsten Leiter und der war Petrus. Und den greift er sich und den will er, so sagt es die Bibel, er will ihn vorführen und ihn den Prozess machen, er will ihn töten. Es war also eine Zeit, wo plötzlich, obwohl Gemeinde gewachsen ist, es wunderbar war, plötzlich drehte und die Stimmung und König Herodes fing an, die Gemeinde zu misshandeln, Menschen ins Gefängnis zu werfen und den einen hat er schon umgebracht und sie wussten alle noch, was damals mit Johannes dem Täufer passiert ist. Da war er auch nicht zimperlich gewesen. Sie wussten, was mit Jesus passiert ist am Kreuz und jetzt hat er also den Petrus gegriffen. Ja, und wir lesen, 4x4 Soldaten im Inneren des Gefängnisses und nicht nur so, sondern mit ihm wurde er gebunden an Ketten rechts und links im Gefängnis. Das sind keine schönen Aussichten, oder? Ich weiß nicht, wie Petrus an dem Tag aufgestanden ist. Aber ich gehe mal davon aus, er ist nicht aufgestanden und hat gedacht, heute Abend bin ich im Gefängnis. Da gehe ich mal von aus, oder? Kann es sein, dass wir manchmal genau das tun, was wir tun sollen? Wir sind in den Wegen Gottes, wir tun das Richtige, wir tun, verkündigen in der Schule oder im Studium oder in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz und plötzlich passieren Dinge und wir sagen, Mensch, womit habe ich denn das verdient? Denn Petrus hat auch keinen Fehler gemacht, oder? Wisst ihr, Christentum ist nicht nur happy-clappy, sondern es geht um eine ernste Sache. Die Bibel sagt, es gibt einen geistlichen Kampf, oder? Es ist Krieg, um genau zu sein. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, gegen die Bosheiten in den Himmelswelten, so sagt es der Epheserbrief. Und wir sollen uns auch rüsten, wir sollten gewaffnet sein, wir sollen die Rüstung tragen, oder? Wir brauchen sie. Und wir sollten uns auch ausrichten, entsprechend dann zu handeln. Und das finde ich hier interessant. Denn jetzt passiert hier etwas. Petrus wird gefangen genommen. Und ich weiß nicht, was euch einfallen würde. Aber wenn die den Axel jetzt ins Gefängnis schmeißen würden, was wäre denn das Erste, was wir tun würden? Halleluja. Ihr gefällt mir. Wir würden also keine Demonstration anzetteln oder den Bürgermeister beknien oder Geld sammeln und Bestechungen versuchen oder so. Ich finde das so schön. Es heißt hier aber, ganz trocken von der Gemeinde, aber wurde unablässig für ihn gebetet. Halleluja. Das war ja damals nicht ganz einfach. Heute ist das ja ganz easy, ne? WhatsApp oder wie auch immer ihr miteinander kommuniziert. Komm, wir treffen uns zum Gebet. Das hat die ja was gekostet. Und sich zu versammeln und zu beten in einer Zeit, wo Verfolgung ist, ist auch nicht so einfach. Denn das kann ja durchaus sein, da ist doch super, guck, da sind die versammelt, da können wir gleich alle mitnehmen. So, das war auch ein Glaubensschritt, der hat was gekostet. Aber eins wussten sie, wenn in dieser Situation überhaupt irgendwas passieren sollte, dann bringt es nichts, wenn wir unseren Einfluss geltend machen oder sonst irgendwas. Was wir tun, ist, wir vertrauen darauf, dass Gott etwas tut. Ihr Lieben, was ich euch als Gemeinde zuallererst mitgeben möchte heute Abend ist, ich glaube, Gott ruft euch ins Gebet. Gebet ist die entscheidende Waffe, nämlich unser Schwert, indem wir das Wort Gottes proklamieren, indem wir uns draufstellen und indem wir kämpfen, indem wir beten. Da haben wir noch nicht so viel praktisch gemacht, aber es ist das Entscheidende. Weil Jesus sagt einmal, ohne mich könnt ihr was tun? Ist nicht viel, oder? Nichts ist schon ziemlich wenig. Nichts ist nichts. Und er sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ich glaube, Gott ruft ganz neu Gemeinden ins Gebet. Und es heißt hier, unablässig wurde für ihn Gebet. Also nicht so schnell, komm, dann beten wir mal, halt dich kurz, Schwester, und dass wir auch fertig werden, sondern hier ist eine Haltung der Gemeinde gemeint. Sie beteten unablässig für den Herrn. Sie nahmen das Ganze ernst. Und jetzt war also der Herodes, der hatte etwas Sonderbares hier gemacht. Er hatte offensichtlich so eine Ahnung. Er hat nämlich 16 Soldaten genommen, um ihn zu bewachen. Und ich glaube, in der Bibel steht gar nichts zufällig, sondern da sind gewisse Dinge drin. Ich glaube, er hat da irgendwie eine Ahnung gehabt. Er hat sich ja daran erinnert. Also das mit Jesus und am Grab, das war ja auch komisch. Die Soldaten haben sonderbare Sachen gesagt. Und zuvor ist es ja schon mal so gewesen, dass er Leute hat einsperren lassen und dann sind die ja freigekommen. Also sehen wir, diesmal wollte der Herodes auf jeden Fall sicher gehen. Der Petrus erwischt mir nicht. Er nimmt also 16 Soldaten, um einen Fischer gefangen zu nehmen im Gefängnis und er bindet ihn an Ketten und damit auch ja nichts passiert, kommt Luigi und Mario neben ihn und sie werden mit ihm angekettet, denn dann kann er ja nicht fliehen, oder? Ich habe manchmal den Eindruck, der Feind hat mehr Erwartung, dass was passiert, als die Gemeinde. Kann das sein? Der hat sich so vorbereitet, das darf mir nicht nochmal passieren, dass der mir entwischt. Also der war richtig sicher verwahrt. Nun, ihr Lieben, da wird mir hier was Wunderbares deutlich. Nämlich, als dann Petrus dort so sitzt und im Gefängnis ist, dann ist der zweite Punkt, der für uns wichtig ist, der erste, wir sollten beten. Das ist ganz entscheidend. Vielleicht nochmal euch in Erinnerung gerufen, als das Volk Gottes sich auf den Weg macht heraus aus Ägypten, dann heißt es an einer Stelle, dass der König von Aram sich aufmachte und sie wollten das Volk angreifen und sie griffen von hinten an, da wo das Volk schwach war. Und dann hat Josua die Armee zusammengerufen und was hat er gesagt? Josua, such dir Männer und kämpf. Und was machte Mose? Er ging auf den Berg, um was? Er betete. Und die Bibel zeigt uns da diesen geistlichen Kampf. Solange Mose seine Hände hob, hatte Josua Überhand, aber wenn sie sanken, bekam der Feind Überhand. Wisst ihr, Gebet ist das eine, anhaltendes Gebet ist das andere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kennt ihr das? Du fängst an zu beten und weil nichts passiert, fangen wir an nachzulassen. Wir sagen, naja gut, ich habe es jetzt gesagt. Aber hier wird etwas deutlich. Anhaltendes Gebet ist die Haltung dieser Witwe, Gleichnis von Jesus, der uns ein Gleichnis gab, um zu zeigen, dass wir nicht aufhören sollten zu beten. So heißt es in der Bibel. Und da war eine Witwe. Und wisst ihr, diese Witwe, die wusste um ihr Recht, heißt es. Aber es waren ungerechte Richter. Und so ging sie hin. Und er sagte, nö, habe ich keinen Bock. Und dann ging sie wieder hin, sagte, ach nö, jetzt erst recht nicht. Und was machte sie? Sie ging immer wieder hin. Irgendwann wurde es ihm lästig und sagt, na bevor die jetzt völlig durchdreht, gebe ich ihr Recht. Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater doch denen Recht geben, seinen Kindern, wenn sein Volk betet Tag und Nacht Und dann stellt er eine Frage, aber wird der Menschensohn sein Volk so vorfinden? Wisst ihr, was der Feind auf jeden Fall attackiert? Eine Sache ist, er will sagen, Gebet ist nicht so wichtig. Das kriegen wir schon hin. Ich glaube, wir müssen ganz neu in diese Haltung kommen. Gott, wir verstehen, egal was wir hier machen, egal wie groß der Saal ist, wie modern wir sind, wie cool wir sind, egal, spielt alles nicht die Rolle. Wenn nicht du durch deinen Geist wirkst, ist alles umsonst. Wir müssen beten in einer Haltung, wie es Mose verstanden hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe gesehen, ihr habt Rollranger hier. Stimmt das oder war es nur ein Bild? Okay, gut. Das bedeutet Folgendes. Du bist ja nicht bei den Rollrangern, oder? Ja, ne, schade, ne? Ich sage prophetisch, nein. Pass auf. Wenn die Rollranger, ich will euch heute mal um was werben, weil ich das so empfinde im Herzen. Was Gott möchte von euch, ist, dass ihr kämpft wie ein Mann. Ich werde vielleicht morgen noch ein bisschen reingehen in der Predigt. Habe heute schon ein bisschen gerungen, was werde ich morgen bringen, weil mir geht es nicht darum, irgendwas zu predigen, sondern was ihr braucht, was wichtig für euch ist. Und ich bin davon überzeugt, Gott möchte Durchbrüche schenken. Ihr kämpft und ihr ringt und ihr macht so viele Dinge, ihr seid gut positioniert, ich finde das toll, eure Räumlichkeit. Gott hat euch mit so vielen beschenkt, aber ich sage euch, ihr könnt noch in so vielen Dingen noch besser werden, noch High Level machen und was auch immer, aber das wird keinen Durchbruch bringen. Die Leute bekehren sich doch nicht, weil wir modernen Lobpreis machen oder weil wir bessere Stühle kaufen oder weil, was weiß ich was, der Kaffee besser geworden ist. Sondern die Leute bekehren sich, weil die Kraft Gottes am Wirken ist. Oder? Niemand kann jemand anders bekehren, aber Gott kann das tun. So, jetzt komme ich zu dir. Rollranger, nein. Wenn also die Rollranger, und das ist ja bestimmt bekannt in der Gemeinde, ihren Stammtreff haben und du kein Rollranger bist, möchte ich dich einladen und wenn es 5 Minuten sind, aber dass ihr als Gemeinde euch mal positioniert und sagt, ich will Anteil haben an dem Dienst der Rollranger. Nicht nur, indem ich meinen Zehnten gebe, nicht nur, indem ich vielleicht Dinge tue oder hier und da helfen, sondern ich will geistlich Verantwortung nehmen. Wie wäre es denn, wenn jeder von euch, der nicht bei den Rollrangern ist, aber sagt, es ist es mir wert, wenn die Stammtreff haben, dann nehme ich mir 5 oder 10 Minuten Zeit und während der Stammtreff anfängt und während der Stammtreff, egal, in den 2 Stunden oder 3 Stunden, werde ich den Herrn suchen und für Segen bitten und für sein Wirken bitten, unablässig, und ich will darin nicht nachlassen, weil ich erwarte, dass Gott durch die Rollranger Menschen hier retten wird. Oder wenn sich die Jugend trifft. Wo ist Jugendleiterin? Du. Wann trefft ihr euch? Wann genau? Stell mal vor, jetzt haben wir schon ein Date, oder? Du gehst ja nicht mehr zur Jugend, weil du sagst, na, ich komme da nicht mal so gut an. Aber das heißt doch nicht, dass wir sagen, da soll mal die Jugend machen, oder? Ihr lieben älteren Geschwister in der Gemeinde, ihr sollt Anteil an diesem Dienst haben. Wenn du dann abends sagst, oh, es hat schon angefangen, dann geht doch mal kurz, wenigstens 5 Minuten auf deine Knie oder was auch immer. Aber such den Herrn, wegen mir auch 2 Stunden, aber such doch den Herrn. Wisst ihr, was oft so eine Haltung ist? Wir sind so programmorientiert. Die machen das und da treffen sich die Frauen und da sind die Männer und dann haben wir den Kurs und jenes. Aber jeder ist so für sich. Aber das ist nicht, wie die Bibel das versteht, sondern wir sind ein Leib. Und wenn einer leidet, leiden alle mit. Mose hat erkannt, ich bin alt, ich kann nicht mehr kämpfen. Aber weißt du, was er erkannt hat? Er wusste, wenn ich nicht bete, wird Josua verlieren. Das heißt nicht, dass Josua nicht kämpfen musste. Der musste kämpfen. Wir brauchen die Ranger, wir brauchen die Jugend, wir brauchen diese Dienste, die alle da sind. Aber wenn wir nicht beten und Gott um Kraft und Hilfe bitten, wird es umsonst sein. Dann können die sich abstrampeln und machen und haben tolle Sachen, aber es wird keine Frucht entstehen, weil der Herr ist der, der Frucht gibt. Und ich wünsche mir das so sehr, an euer Herz zu legen. Nehmt das ernst. Wir brauchen geistlich Durchbrüche, oder? Aber es geht nicht ohne Gebet. Anhaltendes Gebet. Jesus sagt, werde ich mein Volk finden in dieser Haltung? Und wird nicht Gott sofort reagieren? Wie viel mehr wird doch der himmlische Vater seinen Kindern sofort, sagt Jesus, Recht verschaffen. Er will so gern diese Haltung haben, dass wir sagen, Herr, wir brauchen dich. Das war das, was die Gemeinde gemacht hat. Sie haben gebetet. Gehen wir mal zu Petrus. Was hat denn der gemacht? Nee, nee, das waren andere zwei. Macht nichts. Wo war der Bruder? Geschlafen. Genau, Vers 6. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, mit zwei Ketten an sie gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Sind wir mal ganz ehrlich, versetz dich mal in Petrus rein. Jakobus ist gerade getötet worden. Du hast mitbekommen, wie sie Jesus gekreuzigt hat. Nun gut, er ist wieder auferstanden. Aber das ist schon hart. So. Du hast mitbekommen, viele sind misshandelt und gefoltert worden. Petrus wusste, am nächsten Tag will er mir den Prozess machen. Das Einzige, was mich gerade noch am Leben gehalten hat, war das Fest der ungesäuerten Brote. Eigentlich wäre ich schon nicht mehr da. Es ist deine letzte Nacht. Du weißt, morgen geht's zu Ende. Was hättest du denn in dieser Nacht getan? Ich frage mich, wer von euch hätte denn gebetet? Oder? Wer von euch hätte denn Buße getan? Und wer hätte Lobpreis gemacht? Ja, ne? Hier bin ich, einmal mehr. Ich gebe mich ganz hin. Und dann ist Schluss. Ich kann mir so vieles vorstellen, aber eines wundert mich. Der Bruder hat geschlafen. Die Gemeinde kämpft. Die Gemeinde ringt für Axel. Und er schläft. Sie kann sich auch die beten. Lass die mal beten. Nicht? Ich gehe jetzt. Und rechts und links. Ich meine, was ein Wunder, oder? Wenn rechts und links du an Ketten gebunden, also ich bin jetzt nicht verwöhnt, aber ich mag es bequem. Und in dem Gefängnis damals, rechts und links, zwei Soldaten, angekettet mit denen an die Hände, ich weiß nicht, wie man da schlafen soll. Ne? Also ich kann nicht so gut im Sitzen schlafen. Ich weiß nicht, ob sie gelegen haben, aber mir kommt da irgendwie das komisch vor. Warum hat er denn geschlafen? Und wisst ihr, der hat ja nicht einfach nur geschlafen, sondern Apostelgeschichte 12, Vers 7, da lesen wir, und siehe, plötzlich ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte den ganzen Raum. Jetzt wird es interessant. Wieder, die Bibel gibt Informationen, um uns etwas deutlich zu machen. Wer von euch wacht auf, wenn du schläfst und jemand kommt rein und macht das Licht auf? Gibt es da ein paar? Ja, wenn man dann kommt, macht das Licht an, da wachen die Ersten schon auf. Nicht so unser Petrus. Der Engel macht das Licht an, den ganzen Raum, sagt die Bibel, ist hell erleuchtet. Petrus schläft weiter. Er weckte aber Petrus nun durch einen Schlag in die Seite und spricht, steh schnell auf. Warum steht das denn in der Bibel, oder? Nun, ich kann es mir nur so erklären, der Engel macht das Licht an. Petrus, wir müssen gehen. Und sagt, wir müssen gehen. Und er tritt ihn, sagt die Bibel, in die Seite. Aufstehen! Ist doch krass, oder? Also wenn es meine letzte Nacht ist hier auf Erden und wenn ich schon schlafe, frage ich mich, wie kann denn unser lieber Petrus so einen genüsslichen Schlaf haben, dass selbst der Engel, wenn er das Licht anmacht, der ganze Raum hell ist, mit ihm redet, immer noch schläft und der Engel ihn nur wach kriegt, indem er ihn in die Seite tritt. Da muss der doch irgendwie einen Frieden in sich gehabt haben, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du voller Sorgen bist, wie wird es werden mit der Gemeinde? Ich werde sterben. Und wie wird es denn werden mit der Gemeinde? Werden die weiterbeten? Werden die zweifeln? Wie wird es weitergehen, Herr? Da sind doch so viele Gedanken. Wie wird er mich umbringen? Werden die mich erst foltern? Wird das so schlimm sein? Werde ich auch gekreuzigt werden? Das sind doch so viele Gedanken, oder? Wer kann denn dann so tief schlafen? Ich bitte euch, dass das Licht angeht, du schläfst, dass jemand redet und du schläfst und dass man dir die Seite treten muss. Das ist doch nicht normal, oder? Da muss doch eine Information sein, dass man sagen kann, was ist denn da los gewesen? Jetzt kommen wir zur Prophetie. Nun, wisst ihr, es war ja so, als Petrus von Jesus wiederhergestellt wurde, weil er ihm nachgegangen ist und gesagt hat, Petrus, liebst du mich? Und so weiter, weide meine Lämmer. dann gibt Jesus ja ganz am Ende dem lieben Petrus eine Prophetie. Und wir sind uns doch einig, wenn du weißt, du wirst jetzt nicht mehr leibhaftig da sein, dann gibst du doch am Ende, bevor du so, ich sage jetzt mal, am Sterbebett oder wie auch immer, so wenn man sich lange verabschiedet, dann sagt man ja nochmal so die wichtigen Sachen, oder? Also wenn ich jetzt zu Hause meinen Großen jetzt wegfahre und der mal allein zu Hause ist, am Ende sage ich nochmal, Raphael, denk dran, schließ ab. So die wichtigen Sachen sagt man ja, oder? Oder so, ne, ich liebe dich ganz doll und ich werde dich vermissen. So, man sagt die wichtigen Sachen. Jesus macht das auch. Er gibt dem lieben Petrus eine Prophetie. Johannes 21, Vers 18. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, also hör zu, Petrus, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er, folge mir nach. Diese Prophetie ist für Petrus so blöd, dass er direkt danach fragt, was ist mit Johannes? Der war enttäuscht. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Das geht dich gar nichts an. Das steht in der Bibel. Also er bekommt als allerletztes, Jesus sagt, komm jetzt, Petrus, folg mir nach, weide meine Lämmer und Achse, ich habe noch eine Prophetie für dich. Weißt du, als du jung warst, konntest du dich selber anziehen. Und du bist hingegangen, gelaufen, wo du wolltest. Aber wenn du alt bist, dann brauchst du Hilfe. Und dann werden andere dir helfen, dich anzuziehen. Und dann kannst du nicht mehr hingehen, wo du willst, sondern dann werden die dich schieben. So, das ist die Prophetie. Was soll das, oder? Kann es sein, dass wir manchmal Worte Gottes empfangen, auch prophetisch, wo wir einfach sagen, wie Petrus sagen, was soll das? Warum kriegen die anderen so ein schönes Wort? Warum kriege ich so einen Blödsinn? Das weiß ich doch selber, dass ich, wenn ich jung bin, keine Hilfe brauche. Und wenn ich alt bin, dann brauche ich Hilfe. Ist doch logisch, oder? Ich meine, wer will nicht unbedingt, aber okay, dann bin ich halt alt und brauche Hilfe irgendwie. Dann muss der Sanitäter kommen oder der Tagesdienst. Aber Jesus, was soll das? Was ist denn das für eine Prophetie? Ist das wirklich das Wichtigste? Ich meine, Johannes spoilert ja, weil er ja wusste, was dann war. Das hat er gesagt, um anzudeuten, wie er sterben muss. Und jetzt kommen wir genau dahin. Was wusste denn Petrus im Gefängnis, ein paar Monate später? Dass er alt werden wird, oder? Als er die Prophetie bekommen hat, ist sein erster Gedanke, was ist mit Johannes? Ich will auch so ein schönes Wort haben. Warum kriegt der immer die schönen Worte? Und Jesus treibt es ja sogar auf die Spitze, es geht dich gar nichts an. Und wenn er lebt, bis ich wiederkomme, folge du mir nach. So, wir gucken ja immer zu den anderen und so weiter. Aber Gott weiß doch die Dinge schon, die dich betreffen werden, oder? Die Bibel sagt also, wir sollen nach den Geistesgaben streben, aber am meisten nach den prophetischen Gaben. Wisst ihr warum? Weil Worte haben Kraft. Petrus hatte hier etwas schon innerlich wirklich für sich in Anspruch genommen. Petrus wusste eines, wenn Jesus eine Sache sagt, dann ist es so. Er hatte erfahren, Jesus hat gesagt, fahr noch mal raus. Und Petrus hat gesagt, okay, auf dein Wort hin, ich mach's. Macht keinen Sinn, ich mach's. Petrus hatte erfahren, als alle erschrocken waren und sie mitten im Sturm waren und Jesus kommt und keiner wusste, wer ist denn das? Und alle dachten, das ist ein Gespenst, sagt die Bibel. Und sie sagen, ach, ein Geist läuft da. Da sagt Petrus, Jesus, wenn du es bist, dann sag, dass ich kommen soll. Und was sagt Jesus? Komm. Was hast du gesagt? Komm. Hä? Komm. Rechts oder links? Schnell oder langsam? Kopfsprung oder? Komm. Jesus sagt nicht so viel oft, oder? Wir würden uns so wünschen, dass doch Gott mehr offenbaren würde, oder? Geht es euch auch manchmal so? Aber er sagt manchmal so wenig und manchmal auch so Dinge, die wir gar nicht verstehen, wie hier. Aber was war denn, was er nicht wusste? Jesus wusste, in ein paar Monaten wird es sein, das ist ein, zwei Jahre, aber es wird der Moment sein, wo Petrus in einem Gefängnis sitzt und genau weiß, eigentlich werde ich morgen einen Kopf kürzer gemacht. Aber Petrus wusste eins, Jesus hat gesagt, wenn du alt geworden bist. Und ein paar Monate später sind nicht alt geworden, oder? Er hat gesagt, wenn mir jemand helfen muss, dass ich mich anziehe. Der wusste genau, heute Morgen habe ich mich ganz allein angezogen. Das kann also nicht sein. Er wusste nicht, wie und was Gott tun wird. Aber er wusste eines. Im größten Sturm, wo die Jünger sagten, Jesus, hast du uns vergessen? Was hat Jesus nochmal gemacht? Er hat geschlafen. Er wusste eins, ich kann jetzt hier nichts ändern. Aber was ich machen kann, ich mache es wie Jesus. Ich gehe schlafen. Weil mein Leben in seiner Hand liegt. Jesus war in diesem Frieden Gottes und mitten im Sturm, die Jünger kämpfen, und da weiß ich, wie du kämpfst, aber die werden geschrien, haben, Petrus mehr, und uns Eile und dies und das. Und am Ende, als sie alle Hoffnung verloren haben, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und Jesus steht auf und er spricht ein Wort. Das war ja alles in seinem Kopf. Und wisst ihr, dann war für ihn diese Prophetie in dem Moment, als er sie bekommt, nicht besonders wertvoll. Aber Prophetie spricht manchmal zeitlos in einen Moment, den du gar nicht vor Augen hast, und plötzlich entfaltet die Prophetie seine Kraft und du hast ein Wort, mit dem du kämpfen kannst. Denn die Bibel sagt uns, die Prophetie hat ein Ziel. 1. Korinther 14, Vers 3, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Ich will euch mal fragen, wer von euch braucht denn ab und zu Erbauung? Wer von euch braucht denn ab und zu Trost? Und jetzt nehme ich mal das Wort, wie es hier steht, Ermahnung. Brauchen wir alle, oder? Aber das Wort Ermahnung bedeutet nicht Disziplinierung, sondern dieses Wort Ermahnung bedeutet, wenn der Axel jetzt hier läuft und dann hier nicht ganz aufpasst, bumm, fällt er hin, stolpert, liegt hier auf der Bühne, dass wir nicht sagen, Mensch, bist du blöd, war da eine Stufe. Sondern, dass wir sagen, Axel, ich ermahne dich, bleib nicht liegen, steh wieder auf. Das ist ein großer Unterschied, oder? Das ist mit diesem Wort gemeint. Weil das heißt eigentlich zur Seite stellen. Das heißt mittragen. Also nicht ermahnen, komm, steh auf, sondern Axel, komm, ich helfe dir. Wir stehen auf, bleib nicht liegen. Also das ist, was die Bibel sagt im Neuen Testament, der prophetische Dienst ist. Wir sollen erbauen, erstärken, trösten. Wir sollen hinzutreten. Das sind Worte Gottes, weil er doch weiß, was auf uns zukommt, weil er weiß, in welchen Herausforderungen wir sind. Es sind die Einladungen Gottes, dass du etwas hast, wenn du kämpfst, wenn du herausgefordert bist, dass du ein Wort hast und sagst, Gott, du hast aber verheißen. Paulus sagt zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, erinnere dich an die Verheißungen, die ausgesprochen wurden. Und dann, kämpfe den guten Kampf, denn einige haben das, was sie empfangen haben, von sich geworfen und haben Schiffbruch im Glauben erlitten. Wisst ihr, was so schrecklich ist? Wenn du im Glauben Schiffbruch erleidest. Und was heißt das? Das bedeutet ja nicht, dass wir Jesus nicht mehr lieb haben, aber es gibt viele Christen, die an manchen Punkten ihres Lebens nicht mehr glauben, dass Gott noch ein Wunder tut. Die aufgehört haben, daran zu glauben, dass ihre Ehe nochmal wiederhergestellt wird. Die aufgehört haben, an Heilung zu glauben. Die aufgehört haben, an Rettung der Nachbarschaft, der Welt zu retten, an Erweckung zu glauben. Die sagen, naja, weißt du, eigentlich ist mir gerade recht, wenn ich irgendwie selber über die Runden komme. Aber weißt du was, das ist doch nicht die Verheißung, die die Bibel uns gibt, oder? Sondern wir sollen uns doch daran orientieren, was das Wort Gottes sagt. Und da brauchen wir aber Ermutigung, weil wir alle kennen doch die Kämpfe. Wir alle sind doch wie damals die Gemeinde manchmal herausgefordert in der Schule, wenn andere darüber lachen, was, du gehst in Gottesdienst, was, du liest Bibel. Wenn du mit Kollegen redest und sagst, was, du bist Christ, dann kann man doch im 21. Jahrhundert nicht mehr an Gott glauben und so weiter. Das kennen wir doch alle, wie die Menschen reden. Und dann der Widerstand, selbst aus der Kirche, wenn wir all die Dinge denken, was heute gegen die Bibel gesprochen wird, sogar im Namen Gottes von großer Liebe und was alles gesprochen wird und was der Teufel verdreht an Wahrheit, und dann wollen wir feststehen und dann nennt man uns Fundamentalisten. Das sind die, die abgedreht sind und so weiter. Leute, da sind wir doch mittendrin, oder? Glauben wir, dass das besser wird?
Ich glaube, es wird uns was kosten. Aber was brauchen wir denn in diesen Tagen mehr denn je? Wir brauchen das Reden Gottes, weil wir alle brauchen Trost, Ermutigung und Stärkung, oder? Schon in meinem Alltag brauche ich das doch. Dass Gott treu ist, dass Gott mich nicht vergessen hat, dass Gott mit mir ist, oder? Okay. Prophetie aber ist keine Wahrsagerei, sondern eine Einladung Gottes im Glauben und im Prüfen festzuhalten. 1. Thessalonicher 5, Vers 20 heißt es, den Geist dämpft nicht, Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Also was heißt das hier? Den Geist nicht dämpfen, Weissagung nicht verachten. Wisst ihr, Petrus hätte das ja verachten können und hat er ja vielleicht auch ein Stück weit. Was ist mit Johannes? Was ist das für ein Wort? Oder wenn ich dir das geben würde, Axel, wärst du zufrieden? Sagt Mensch, Michael, den kann man weiterempfehlen. Hat mir gesagt, wenn ich jung bin, habe ich mich selbst angezogen. Wenn ich alt bin, brauche ich Hilfe. Das ist ein bisschen schwach, oder? Aber das hat Jesus gemacht. Es ist die einzige Geistesgabe, wo die Bibel sagt, wir können sie verachten. Weil es manchmal so leicht, so wenig ist, so fast so nicht wertvoll erscheint. Aber ich habe so oft in meinem Leben schon erlebt, so unscheinbar kleine Worte haben so große Wirkung. Weißt du, so viele Menschen heute gehen zum Psychologen, lassen sich behandeln und tun ein Leben lang damit kämpfen, weil Worte nicht gesagt wurden, als sie jung waren oder älter geworden sind. Worte wie, du bist wertvoll und du bist geliebt. Du bist kein Unfall, sondern du bist gewollt und so weiter. Das haben die nie gehört. Und das sind ja nur Worte, oder? Aber wie viel haben Menschen manchmal an Worte gehört, die sie hätten nie hören sollen, wie du bist ein Taugenichts, du bist ein Dummkopf und so weiter. Und das sind nur Worte. Aber die Bibel sagt in Sprüche, in den Worten ist Leben und Tod. Jakobus sagt, ein Wort, die Zunge, so klein, aber sie hat Macht, mit einem Funken, mit einem Wort einen ganzen Wald anzuzünden. Sie ist wie ein kleines Ruder bei einem Schiff. Weißt du, Worte, warum die Prophetie so wichtig ist, weil sie ihre Kraft entfaltet, nur Worte. Aber Gott sandte sein Wort und heilte sie. Gott sprach und es ward. Wenn da ein großer Berg ist, da hat er nicht gesagt, wie heißt du, Entschuldigung? Die Manuela, geh mal hin, hol dir eine Schubkarre, eine Schaufel, dann sei ich schon fleißig und musste schaufeln, sondern er sagt, sprich zum Berg, oder? Worte haben Kraft und wenn Gott dann redet, auch prophetisch redet, dürfen wir es bewahren im Herzen, nicht verachten. Und eines dürfen wir aber nicht tun, den Fehler, dass wir denken, okay, das muss alles genauso sein, wie ich es mir vorstelle, weil Gott redet außerhalb von Zeit und Raum. Gott redet manchmal und das Verrückte ist, er lässt die ganzen Details weg. Und das macht es so schwierig, weil was hatte Jesus gesagt? Er sagte zu den Jüngern, komm, wir fahren über den See. Das war die Verheißung. Wir fahren da drüber, wir müssen da drüben Dienst tun. Dienstanweisung vom Herrn. Der Herr hat gesprochen, er weiß es, machen wir. Was er aber nicht gesagt hat, ist, dass es mitten auf dem See einen Riesensturm gibt. Hat er einfach nicht gesagt. Und ich sag's mal, ich schreibe es mal mit euch auf die Spitze, weil die Bibel voll davon ist. Was war die Verheißung? 600.000 Israeliten kriegen eine tolle Verheißung. Ihr werdet frei sein. Ägypten wird hinter euch gelassen. Ich werde euch aus der Hand des Pharaos bringen. Wunderbare Verheißung. Oder raus aus der Sünde, hinein in neues Leben und sagt, in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das war die Verheißung, oder? Wunderbar. Wer ist denn da nicht dabei, oder? Aber Gott hat die ganzen Details weggelassen. Wäre doch nicht schlecht gewesen, er hätte mal gesagt, also wisst ihr was, das ist ja ganz toll, aber kurze Zeit später wird der Pharao euch hinterhergehen. Macht euch keine Sorgen, weil dann kommt plötzlich, habt ihr noch nie gesehen, aber da kommt eine Wolkensäule und dann kommt eine Feuersäule. Das ist ein Riesenspektakel, aber plötzlich wird die weg sein. Und dann müsst ihr euch beeilen, weil weißt du, da ist ein Meer, da könnt ihr nicht durchgehen. Im Moment denkt ihr, aber wisst ihr was, der Mose wird sich mit seinem Stab dahinstellen und dann wird er sprechen und ha, da werdet ihr aber ganz schön staunen, weil das Meer wird sich teilen. Da geht ihr trocken durch, der Pharao ist so blöd, geht euch hinterher, das Wasser geht zu. Na, das ist dann prima, ihr freut euch, aber dann ist ein Problem da, weil dann wird es kein Essen geben und dann wird das Essen aber angeflogen kommen und dann wird es kein Brot geben und dann werdet ihr morgens aufstehen, da ist auf einmal dieses Manna da, habt ihr noch nie gesehen, aber das kommt vom Himmel und dann ist kein Wasser da, aber der Mose, der wird auf den und so weiter. Ne? Und dann, wenn ihr dann mal dort im verheißenen Land seid, ach übrigens, was ich vergessen habe zu sagen, in diesem schönen verheißenen Land, da wohnt schon jemand. Und das sind übrigens Riesen, nur dass ihr wisst. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wer hätte dann gesagt, ach komm, lass uns losziehen, oder? Da hätten wir gesagt, ach weißt du, Ägypten ist nicht so schlecht. Das haben die ja. Und die ganze Zeit, was war? Die ganze Zeit haben sie doch genau das gesagt. Wären wir doch bloß in Ägypten gewesen. Warum lässt denn Gott die ganzen Details weg? Weil er genau weiß, keiner von uns würde losgehen. Aber er gibt uns eine Verheißung. Und er will, dass du mit der Verheißung kämpfst. Dass du sie immer wieder nimmst. Jede Prophetie muss sich am Wort Gottes orientieren. Prophetie ist die Bestätigung des Wortes Gottes. Wenn er also hineinspricht in dein Leben, geht es darum, das festzuhalten. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass da auch ein Kampf ist. Und wir sehen dieses furchtbare Ende, weil wie viele Leute kommen denn ins Land der Verheißung? Zwei. Kaleb und Josua, nicht mal Mose. Weil Mose hat aus Wut auf den Berg geschlagen, obwohl Gott gesagt hat, er soll sprechen. Warum sind sie denn nicht ins Land der Verheißung gekommen? Hat Gott jetzt gelogen? War es eine falsche Prophetie? Überhaupt nicht. Aber wir empfangen gemäß des Glaubens. Sie haben gezweifelt. Sie haben gesagt, ja, das stimmt, da ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen, aber worauf haben sie sich fokussiert? Sie haben sich darauf fokussiert, wer da wohnt. Sie haben sich darauf fokussiert, das sind Riesen. Sie haben gedacht, guck mal, die denken, wir sind Heuschrecken, die werden uns zertreten, die werden uns zermalmen. Sie haben gesehen die befestigten Städte und haben gesagt, wisst ihr überhaupt, was das für Städte sind? Hat Gott uns gar nicht verraten. Und Unglaube hat sie da herausgebracht. Aber es heißt, in Kaleb und Josua war ein anderer Geist. Was der Heilige Geist tun will, indem er auch prophetisch redet, denn Jesus sagt im Johannesevangelium, dass der Heilige Geist kommen wird und er wird mich verherrlichen, er wird von mir nehmen, er wird es euch sagen und das Zukünftige wird er sagen. Weißt du, Gott weiß doch schon, in welche Herausforderung du kommst. Deswegen will er dich doch ermutigen. Er ist doch ein guter Vater, oder? Aber er wird dich doch nicht in alle Details einweihen, weil dann A, müsstest du ihm nicht mehr vertrauen und die wenigsten von uns würden ihm noch folgen, weil wir sagen, nee, das ist mir zu anstrengend. Nimm Axel, wir segnen ihn, der wird bezahlt, fertig. Oder?
Ja.
Damit wir den Kampf kämpfen können. 1. Timotheus 1,18. Übrigens, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß der früher über dich ergangenen Weissagung, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Diesen haben einige von sich gestoßen und darum haben sie im Glauben Schiffbruch erlitten. Ihr Lieben, auch Christen werden krank, oder? Auch Christen haben Kinder, die in die Pubertät kommen. Auch Christen haben Ängste und Sorgen, Probleme, bis hin zur Verfolgung. Auch Christen wissen, was Enttäuschung und Verletzung ist. Es ist nicht immer einfach. Jesus sagt sogar, in dieser Welt habt ihr viel Bedrängnis. Er hat uns nie ein Leben in Friede, Freude, Eierkuchen versprochen, nie. Er hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Ihr steht doch nicht über dem Meister. Wenn sie mir Dinge angetan haben, wird es auch bei euch so sein. Aber er hat gesagt, ich habe diese Welt überwunden. Wenn wir an ihm dranbleiben, dann werden wir Kraft haben, dann werden wir Freude haben, dann werden wir dieses Auswirken des Königreichs, nämlich Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist erleben, dass wir mitten im Kampf, mitten in der Not einen Frieden haben, der ist wie Petrus. Du bist im Gefängnis, rechts und links, furchtbar, was der Feind tut und plant. Und du schläfst wie ein Baby, dass der Engel dich treten muss und sagt, komm, jetzt ist Feierabend, wir gehen. Das ist doch ein Zeugnis, oder? Natürlich bin ich für Wunder und für Zeichen, keine Frage. Aber ich sehe, da ist immer beides. Manchmal nimmt Gott Dinge weg, einfach so und verherrlicht sich. Und manchmal gibt Gott die Kraft und du gehst dahin durch und bist ein gewaltiges Zeugnis in dem, was er tut, während du herausgefordert bist. Wir können nicht sagen, das eine ist richtiger wie das andere, sondern wir folgen einfach Gott nach. Es braucht diese Beziehung und die Prophetie und das, was Gott redet, da hilft uns, dass wir eben nicht, wie es hier heißt, Schiffbruch erleiden. Ihr Lieben, und dann geht es natürlich darum, Schritte zu gehen im Glauben. Petrus ist Schritte gegangen im Glauben. Er ist dem Engel gefolgt und er war wie benebelt, so sagt es die Bibel. Er hat es gar nicht so richtig gecheckt. Ihr Lieben, was heißt das nun für uns? Für uns heißt das, vielleicht bist du mitten im Sturm. Vielleicht ist es so herausfordernd für dich. Du weißt gar nicht, ist es da noch Jesus oder ist es nicht mehr Jesus? Vielleicht genauso wie die Jünger. Aber ich bitte dich, ruf doch zu deinem Herrn und dann höre, was er sagt. Und dann glaube ihm und halte das fest, was er sagt. Und dann tu das, was er sagt. Das ist nicht immer einfach. Das kostet uns manchmal was. Das kostet uns eine Herausforderung, Mut oder was auch immer. Aber Wasser fängt an zu tragen. Das ist das Wunder, wenn es Jesus gesagt hat, oder? Ich möchte euch einladen, wenn du denkst in deinem Leben, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich genug bin oder vom Dienst her und so weiter. Hör doch, frag doch den Herrn, was hast du vorbereitet? Die Bibel sagt uns, dass wir alle berufen sind, jeder von euch. Keiner ist außen vor, sondern jeder habe etwas. Und das ist doch so wunderbar, oder? In der Apostelgeschichte heißt es, er wird ausgießen seinen Geist auf alle. Und als es Pfingsten war, dann war die Gemeinde versammelt. Wie viel waren es nochmal? 120, ne? Wie viel seid ihr? So? Stell mal vor, das muss doch prophetisch sein, oder? Ihr seid 120, ne? Ja, also ungefähr. Also, das ist doch mal interessant, oder? Also, wenn ihr mal alle zusammenkommt, dann wisst ihr, wie viel die Gemeinde damals ungefähr war. Und es war gewaltig, als der Heilige Geist kam, heißt es, die Feuerflammen kamen auf sie kamen auf jeden Einzelnen, jeder. Und was war denn dann möglich? Es waren nur 120, eine schöne deutsche, norddeutsche Durchschnittsgemeinde, oder? Vielleicht sogar schon ein bisschen drüber. Nicht viel, oder? Aber was war möglich in der Kraft des Heiligen Geistes? Eine Predigt und 3000 Leute kehren um und werden gerettet. Wunderbar, oder? Ihr Lieben, was wir brauchen, ist ganz neu dieses Wissen und diesen Hunger danach. Gott, bei dir sind alle Dinge möglich. Der Feind will uns immer diese Situationen zeigen, in denen wir gefangen sind, in denen wir herausgefordert sind, in denen wir allein sind, in denen wir kämpfen und dies und das und jenes. Aber Gott möchte uns seine Verheißungen immer wieder neu zeigen, weil er so gern handeln will. Glaubst du, dass Gott deine Nachbarn retten will? Deine Kollegen? Er will sogar deine Feinde retten. Er lädt dich sogar ein und sagt, bitte für sie. Ja, was sollst du denn bitten, dass Gott sie segnet? Nein, dass Gott sie rettet. Bittet für sie, tut ihnen Gutes. Wisst ihr, das ist so wunderbar. Gott sieht diesen ganzen Landkreis hier und Gottes Herz ist, ich möchte, dass sie gerettet werden. Und ich will euch mal provokant fragen, wollt ihr das auch? Sind wir bereit, den Preis zu zahlen? Strecken wir uns aus und sagen nicht nur, Herr, segne mich und dass es mir noch ein bisschen besser geht und so weiter, sondern sind wir bereit zu sagen, Herr, sende mich, was immer du willst, aber mein Leben gehört dir und ich will dir folgen, weil du hast am Kreuz für meine Schuld und Sünde bezahlt und was immer du vorhast, sprich nur ein Wort, ich will es tun, ich will es glauben, weil du der Herr in meinem Leben bist. Und bin ich dann bereit, im Kleinen einfach treu zu sein? Wir denken immer an die großen Dinge. Aber einfach das zu geben und das zu leben, was ich habe, ist vielleicht nicht viel. Aber zu sagen, Herr, ich glaube dir, dass du stärker bist als der, der in der Welt ist. Und dass du Dinge tun kannst, die wir nicht vor Augen haben. Ihr Lieben, Schwester Piano? Ah, ich möchte uns zum Abschluss noch lesen, wie es denn dann ausging. Und der Engel sprach nun zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf nun deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es die Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Traum, ein Gesicht, eine Vision zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das bis zur Stadt führte. Und als diese sich öffnete, wie von selbst, und so traten sie hinaus und gingen in eine Gasse weit und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr einen Engel gesandt hat und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk sich erhoffte. Und er besann sich und ging in das Haus zu Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo immer noch viele versammelt waren und beteten. Ihr Lieben, das begeistert mich. Da war immer noch eine Gemeinde, die hat gebetet. Wisst ihr, wenn ich auf Dienstreise fahre, dann rufe ich vorher Menschen an und sage, ich bin in Hamburg, in Geesthach, ich bin heute in Lilienthal und ich sage, ihr müsst beten. Da ist eine Gemeinde, die wollen wir ermutigen. Wollen wir stärken. Wisst ihr, heute Abend beten Leute, die kennt ihr gar nicht, aber die beten für euch heute Abend. Ist doch schön, oder? Diese Haltung wünsche ich mir so sehr für eure Gemeinde. Ich weiß, ihr habt Beter und ich weiß, ihr wisst, was Gebet ist. Aber ich glaube, für das, was Gott vorhat, da müssen wir eine Schippe drauflegen. Müssen wir es ernster nehmen als zuvor. Bitte nicht als Ermahnung, das ist nicht der Zeigefinger heute, es ist die Einladung Gottes, weil Gott hat etwas vorbereitet in deiner Nachbarschaft, bei deinen Freunden, bei deinen Kollegen, er hat was vorbereitet auf deiner Arbeit, in deiner Schule, im Studium, Ausbildungsplatz, glaub mir, er hat etwas vorbereitet, er will Menschen retten, aber er sucht ein Volk, die sagen, wir wollen dafür beten und er sucht ein Volk, was bereit ist und sagt, sende du mich, was immer du vorhast, Herr, sende du mich. Egal, was es kostet, aber sende du mich. Ich will deine Werke sehen, Herr. Wisst ihr, die Bibel sagt, Gott hat Werke vorbereitet, in denen du wandeln sollst. Ist doch schön, oder? Wir müssen nicht plumpsig irgendwie so durch die Zeit laufen, sondern du darfst jeden Morgen fragen, Gott, was ist das Werk heute, was du vorbereitet hast? Vielleicht ist das nur eine Kleinigkeit. Wisst ihr, ich bin einmal von Tostedt war ich im letzten Jahr zu einem Dienst nach Hause gefahren und ich sagte dann im Zug, ach Herr, ich würde mir so gern wünschen, heute würde ich gern einen Menschen, würde ich gern zu dir führen. Ich würde gern heute mit einem Menschen reden. Und dann bin ich im Zug gesessen und es ist gar nichts passiert. Und dann habe ich es über die Stunden, ist ja eine Weile, bis du in Frankfurt bist, sogar vergessen irgendwie. Und dann war ich ungefähr so 25 Minuten vor Frankfurt und da spürte ich, wie der Heilige Geist so sagt, schau mal, was der da liest dir gegenüber. Guck dich. Ha, das ist ja eine Gideon-Bibel. Und da hat der Mann gerade die Bibel geschlagen und dann dachte ich, na, muss ich mal irgendwie, das ist eine gute Sache. Ich habe ihm gesagt, schönes Buch, was Sie da lesen. Ist jetzt nicht die große Offenbarung, oder? Wisst ihr, was er gesagt hat? Finden Sie? Ich sag schon, ja. Bin Pastor, ich muss das gut finden. Ach was. Dann sagt er, dann sind Sie ja Spezialist. Dann sage ich, wie auch immer. Warum lesen Sie denn das Buch, sage ich. Ja, wissen Sie, um ehrlich zu sein, habe ich noch nie in der Bibel gelesen. Die Bibel habe ich auch erst heute geschenkt bekommen. Um genau zu sein, sagte, ich bin diese Woche 50 Jahre alt geworden. Und wissen Sie, schon vorher, aber jetzt noch mehr, ich habe mit Todesängsten zu tun. Ich sage, warum denn? Mit 50 Jahren ist damals mein Vater gestorben, plötzlich. Wissen nicht warum, ist einfach tot umgefallen. Und seitdem habe ich Angst, wenn ich mal 50 werde, dass das mit mir passiert. Und sage ich, na? Und wie kommen Sie dann zur Bibel? Ja, ein Freund von mir, der hat die mir heute geschenkt und hat gesagt, lies mal da drin, dann gehen deine Ängste weg. Und wisst ihr, das war genau so ein Moment wie der Kämmerer. Sag ich, verstehen Sie das denn, was da steht? Nee, keine Ahnung. Ja, ich kann Ihnen helfen. Und wissen Sie, wisst ihr, was das für ein schöner Moment war? Was war denn der Ursprung? Ich habe gesagt, Gott, muss nicht was Großes sein, aber wenigstens ein Mensch heute, mit dem ich über dich reden darf. Ein Mensch. Und es war keine große Offenbarung. Das war ja schon vorbereitet, oder? Ich habe nur gefragt, was lesen Sie denn da? Weißt du, vielleicht gehst du mal einfach aus einem Impuls heraus zu deiner Nachbarin und fragst, sag mal, wie geht's dir denn? Und ich frage nicht einfach so, wie es dir geht, wie sonst, sondern ich will mir heute mal Zeit nehmen. Ich will einfach mal hören, wie geht's dir? Vielleicht machst du noch nicht mal das, sondern bäckst einfach einen Kuchen und sagst, muss nichts sagen, ich wollte dich einfach mal beschenken. Hab einfach mal was gemacht. Vielleicht gehst du auch als Mann einfach mal rüber und sagst, Mensch, du, der Nachbar geht mir immer auf den Senkel, aber heute mache ich mal was. Ich sehe, da ist gerade am Werken draußen, ich gehe mal hin und werde ihm einfach helfen. Einfach so. Er wird sagen, ach, ich habe dich gesehen, du hast ja ganz schön zu tun, ich helfe dir heute mal. Weißt du, ich glaube, das sind doch die Momente. Wir wollen immer die großen Dinge, aber ich glaube, lass uns mal in dem kleinen Ding anfangen. Die werden ganz automatisch groß. Aber ich glaube, Gott will dich und mich, er will uns senden. Und er will dich bestärken. Und natürlich wird vielleicht nicht immer gleich eine Frucht hervorgehen. Aber wollen wir uns senden lassen? Die Gemeinde hat sich senden lassen. Es hat sie was gekostet. Und das Schöne ist, Gott hatte schon vorgesorgt und hat sie schon bestärkt. Ich glaube, Gott hat für euch schon vorgesorgt. Er hat doch schon Sachen verheißen. Lasst sie uns doch festhalten, oder? Ich spüre meinen Geist, Gott hat euch prophetisch schon etwas gesagt. Gott hat doch schon Dinge hineingelegt. Lasst sie doch nicht fallen, sondern lasst sie uns neu aufheben und sagen, Herr, komme, was wolle. Wir glauben dir. Amen. Ihr Lieben, schließt doch kurz mal eure Augen. Wir wollen beten und ich danke dir, Vater im Himmel, für dein wunderbares Wort heute Abend. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort redet und dass dein Wort Speise ist. Und Herr, ich bete, dass wir jetzt satt werden, nämlich dass du dieses Wort in uns stark werden lässt. Vater, wir wollen ganz neu und frisch uns ausstrecken nach deinen Worten, nach deinem Wort in der Bibel, aber auch nach prophetischem Wort. Ich bete, Herr, dass du an diesem Ort das Prophetische bestärkst. Herr, dass diese Gemeinde erfüllt wird von den Gaben und dass da eine Hülle und Fülle ist. Aber vor allem bete ich darum, Herr, dass du uns ermutigst, dass du uns neu aufrichtest, dass du unseren Glauben neu belebst, dass du uns erinnerst an die Verheißungen, die du schon ausgesprochen hast über Einzelne, dass neuer Glaube und neuer Eifer entsteht. Herr, dass das Glimmende wieder anfängt zu brennen und das Geknickte wieder aufgerichtet wird. Herr, dass du uns ermutigst, egal wo der Feind uns attackiert, egal was er aufbietet, um unseren Glauben niederzureißen. Gott, dass du uns wirklich so innerlich stärkst wie Petrus, dass wir mitten in der größten Niederlage sogar schlafen können und Frieden haben, weil wir wissen, es ist nichts möglich, ohne dass du es weißt. Und dass unser Leben in deiner Hand ist, dass diese Gemeinde in deiner Hand ist. Und ich will einfach mal so fragen, in diese Runde hinein. Wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich bin herausgefordert, weil Dinge sind geschehen in meinem Leben, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich wie gefangen. Ich komme nicht rein, ich komme nicht raus. Es ist richtig schwer im Moment. Es ist wie gefangen. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich bin vielleicht verletzt oder enttäuscht oder du kämpfst mit Zweifeln. Vielleicht sind da Dinge, dass du einfach sagst, ich bin müde geworden. Mir fehlt die Kraft. Ich möchte euch einladen, was auch immer dich betrifft, wenn du heute Abend hier bist und sagst, Herr, sprich ein Wort. Ich möchte dich mal bitten, einfach aufzustehen. Wenn du heute sagst, ich brauche eine Ermutigung. Ich will mich ausstrecken. Herr, hier bin ich. Du musst gar nichts falsch gemacht haben. Petrus hatte nichts falsch gemacht und doch hat der Feind alles aufgeboten, um ihn niederzureißen. Herr, so kommen wir vor dich und du siehst deine Gemeinde, Jesus. Und ich bete heute Abend, Herr, dass du ermutigst und stärkst und tröstest. Vater, dass du neu deinen Geist ausgießt bei jedem Einzelnen, gerade die jetzt stehen, Herr. Ich bete, dass du durch deinen Geist neue Kraft schenkst, neue Freude schenkst. Da, wo Zweifel ist, Vater, schenk neuen Glauben. Ich bete darum, Herr, wo Herausforderungen und Kämpfe sind, Vater, da gib neue Kraft. Herr, bewaffne uns mit einem Schild des Glaubens, dass egal welcher Pfeil vom Feind abgefeuert wird, Herr, dass sie abprallen und ihr Ziel nicht treffen. Vater, dass du uns dein Wort neu in die Hand steckst, dass wir, Herr, kämpfen können im Glauben und dass du neu auch einen Geist des Gebetes ausgießt. In dem Glauben und in der Zuversicht, Vater, dass bei dir alle Dinge möglich sind und dass wir aufstehen als ein Volk, Herr, was sagt, das ist die Zeit, das ist die Stunde, wo der Herr uns ruft und uns sendet. Und wir wollen uns von dir leiten und lenken lassen. In dem Namen Jesu, Herr, bete ich um neues Feuer, da wo Dinge nur noch glühen. Herr, da wo es trocken geworden und müde geworden ist, bete ich, dass du durch deinen Geist Frische hineingibst, Herr, wie eine frische Quelle. Ich danke dir, dass du diese Gemeinde liebst und dass du diese Gemeinde bauen wirst und dass das, was du begonnen hast, du wirst es vollenden. In dem Namen Jesu. Amen. Amen.